guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 20. Februar 2026. Zunächst hört ihr einen Hinweis auf eine Veranstaltung, die heute Abend um 19 Uhr bereits stattfindet. Democracy Under Pressure, ein Austausch mit AktivistInnen aus Serbien in Freiburg. In Serbien gibt es bekanntlich schon seit längerer Zeit starke Proteste gegen die Regierung. Und dann schauen wir ausführlich zurück auf den rassistischen Anschlag in Hanau vor 6 Jahren mit einem Interview mit Armin Kurtovic, dem Vater eines der Opfer. Und gedenken auch Ibrahim Akkus, der als Spätfolge des Anschlags im Januar dieses Jahres gestorben ist. Und nach der Tötung eines Neonazis in Lyon werden linke Vereine und Gewerkschaftsbüros angegriffen.
Alle Menschen dieser Erde, alle Menschen groß und klein. Alle Menschen dieser Erde, alle wollen glücklich sein. Alle Menschen dieser Erde, alle wollen glücklich sein. Hast du Liebe, gib sie weiter, dem der keine Liebe hat, denn nicht nur.
Seitdem am Bahnhof von Novi Sad am 1. November 2024 16 Menschen durch den Einsturz eines Vordachs getötet wurden, gehen in Serbien Hunderttausende auf die Straße. Sie wollen einen Systemwandel im autoritär von Aleksandar Vučić regierten Land. An der Spitze der Proteste stehen Studierende, aber auch viele andere Gruppen gehen auf die Straße. Am heutigen Freitag um 19 Uhr im DGB-Haus Freiburg laden das Archiv Soziale Bewegungen und Dejan Mihajlovic in Zusammenarbeit mit Verdi zu einem Podiumsdiskussion mit VertreterInnen der serbischen Zivilgesellschaft ein. Dabei soll es um die aktuellen Proteste gegen das autoritäre System in Serbien gehen. Zusammen mit dem Publikum wollen die Veranstalter herausfinden, was wir in Deutschland von der serbischen Bewegung lernen können, um auch unsere Demokratie vor einem erstarkenden Autoritarismus zu schützen. Anlässlich der Veranstaltung haben wir mit Dejan Mihajlovic gesprochen. Er ist Lehrer und Referent für Demokratiebildung und kommt ursprünglich aus Belgrad.
Ja, wie ist die Protestlage über ein Jahr nach dem Dacheinsturz von Novi Sad?
Nach über einem Jahr kann man festhalten, dass in Serbien die Lage von außen betrachtet unverändert ist. Das heißt, wir haben weiterhin das Vučić-Regime an der Macht, das mit Repression in Form von ökonomischem Druck bis über brutale Polizeigewalt versucht hat und weiterhin versucht, die Menschen einzuschüchtern, unter Druck zu setzen, zu zermürben. Und zeitgleich kann man eben sagen, weil eben die Lage unverändert ist, dass eben auch der Widerstand, die Proteste unverändert sind. Das heißt, all diese Versuche der Repression oder dieses Ziel, was man damit verfolgt hat, sind eben nicht geglückt. Das heißt, die Menschen gehen weiterhin auf die Straße, die Menschen leisten weiterhin Widerstand in verschiedenen Formen. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr diese Massenveranstaltungen, Massenkundgebungen vielleicht wie im ersten Jahr. Vielleicht auch deshalb, weil die Leute nicht nur Kraft und Energie haben liegen lassen und das eigentlich auch nicht umsetzbar ist auf die Dauer, weil es wirklich teilweise jeden Tag Proteste gab, landesweit, sondern weil auch die zweite Phase eingeleitet wurde. Man kann vielleicht sagen, Ende letzten Jahres auch sehr konkret von den Studentinnen angesprochen, im Sinne von, dass Aktionen verstärkt wurden, wo Studentinnen die ländliche Umgebung bereisen und Aufklärungsarbeit leisten und so ein bisschen so eine Wahlkampagne schon gestartet haben, um das, was kommt, eben vorzubereiten. Zeitgleich eben auch Menschen aus der Zivilgesellschaft sich eben mit NGOs hingesetzt haben und eben Pläne schmieden und umsetzen, wie dann diese Wahlen, die kommen werden, und wo das Vucic-Regime sich wieder versuchen wird, eben sie nicht frei und gerecht zu gestalten, dass man dafür einfach gewappnet und gerüstet ist und vielleicht eben Ideen hat, wie man dann möglichst entgegenwirken kann.
Es hieß immer, Ziel der protestierenden Studierenden sei ein Systemwandel. Was haben die Proteste in diesem Hinblick erreicht?
Die Proteste haben bezüglich des Systemwandels vielleicht Folgendes erreicht. Wenn man das System so beschreiben würde, dass einfach das Vucic-Regime existiert mit einem engeren Kreis, wo Leute stark davon profitieren, gibt es natürlich nochmal dahinter eine große Verwaltung, Institutionen, einfach ein System von Menschen in verschiedenen Stellen, die das System mittragen. Das heißt, die vielleicht jetzt keinen aktiven Widerstand leisten, beziehungsweise einfach ihren Job nicht machen, den sie machen müssten. Und da gibt es aber jetzt eine Veränderung. Man kann sagen, dass so im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, in verschiedenen Bereichen Leute, ob es in der Medizin oder im juristischen Bereich, also konkret vielleicht Gerichte oder Staatsanwaltschaft, angefangen haben, eben Verfahren einzuleiten, Urteile zu fällen, also im Prinzip ihren Job zu machen, wo das Vucic-Regime eben nervös geworden ist und angefangen hat, eben gegen diese Person auch vorzugehen. Und ich würde tatsächlich diesen Widerstand, der aus dem System gerade kommt und immer stärker kommt, schon als erste Anzeichen für einen möglichen Systemwandel verstehen. Zeitgleich würde ich auch sagen, dass den Leuten durchaus immer klarer geworden ist und tatsächlich auch die Idee schon auch eine große Anhängerschaft hat, dass Systemwandel einfach dauert und dass die Menschen einfach jetzt nicht mehr die Idee haben von, das wird jetzt irgendwie morgen mit einem großen Protest oder mit einer Aktion irgendwie enden, sondern wir haben eine Sache vor uns, die auch selbst, wenn jetzt die Wahlen erfolgreich wären und selbst wenn das Regime tatsächlich dann sagen würde, wir erkennen die Wahlen an und treten hier zurück, was da definitiv nicht eintreten wird. Aber selbst gehen wir davon aus, es wäre so, ist den Leuten trotzdem klar, also zumindest kann man das aus verschiedenen Stellen raushören, dass die Arbeit da erst richtig beginnt und dieser Systemwandel einfach ein Prozess ist, der viele, viele Jahre dauern wird, um wirklich zu einer demokratischeren Gesellschaft zu kommen und tatsächlich vielleicht zu einem Rechtsstaat zu haben, wie man sich jetzt aktuell vorstellt.
Was sind die aktuellen Ziele der Protestierenden?
Wir haben am Anfang darauf hingewiesen, befindet sich eben die ganze Bewegung, die ganzen Proteste befinden sich in der zweiten Phase. Das heißt, die aktuellen Ziele liegen tatsächlich auf Wahlen, aber muss dazu sagen, eben nicht nur Wahlen, die eventuell dann irgendwie ausgeschrieben werden könnten auf Landesebene. Das heißt, diese neuen Parlamentswahlen, auf die man hinarbeitet, auf die man einfach schon auch schon seit längerer Zeit fordert, also seit circa einem Jahr. Sondern es folgen tatsächlich auch jetzt in den nächsten Monaten, ich glaube, um die 10 Kommunalwahlen. Und da stehen durchaus auch Kämpfe an. Das heißt, das Regime wird sicher versuchen, diese Wahlen möglichst versetzt durchführen zu lassen, weil sie immer einen gleichen Ablauf haben. Die schicken für solchen Kommunalwahlen eine Truppe von Schlägern vor Ort hin, die wiederum Leute einschüchtern, bestechen und andere Möglichkeiten finden, einfach diese Wahlen zu manipulieren. Das können die natürlich jetzt immer tun, wenn die Wahlen hintereinander sind und in größeren Abständen, weil tatsächlich diese Gruppe von Leuten, die sie verschicken, im letzten Jahr auch schon, man konnte es wirklich beobachten, von Kommunalwahl zu Kommunalwahl immer kleiner wurde. Aber teilweise auch sehr radikal vorgeht. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so gelingen wird. Ich weiß, dass es eben auch kleine Ortschaften gibt, die ohnehin schon vorher jetzt nicht die großen Mehrheiten hatten und wo durchaus man vielleicht eben mit so einem Sieg rechnen kann. Ich glaube, dass es auch notwendig wäre für die Proteste und für die Menschen, dass sie, wenn auch nur an einem Ort, einfach wirklich so einen richtig klaren Sieg irgendwo erreichen, um vielleicht nochmal irgendwie daraus Kraft schöpfen zu können, dass es auf diese Art und Weise möglich ist. Weil man weiß natürlich, bei Landeswahlen oder bei Parlamentswahlen hat er eben nicht die Ressourcen, überall zur gleichen Zeit vor Ort zu sein, die Leute einzuschüchtern und zu bestechen. Deswegen muss man sich schon mal differenzieren zwischen Kommunalwahlen und dieser Wahlen auf der Bundesebene. Und trotzdem glaube ich, dass psychologisch, glaube ich, so ein wichtiger Punkt wäre, einfach nochmal da, was Wahlen angeht, so einen Sieg zu erreichen.
Welches Ziel hat der geplante Austausch mit VertreterInnen der Proteste in Serbien?
Also ein zentrales Ziel vom Austausch mit den VertreterInnen aus Serbien ist auf jeden Fall Netzwerkarbeit. Man sieht auf der Seite der autokratischen Kräfte, dass die schon seit vielen, vielen Jahren global Netzwerke aufgebaut haben, Wissen, Erfahrungen, Informationen austauschen, sich gegenseitig unterstützen. In die Richtung soll auch dieser Austausch gehen. Vielleicht wird daraus noch mehr entstehen, vielleicht auch mit anderen Ländern, mit anderen Protestbewegungen und demokratischen Kräften. Zeitgleich ist schon auch die Idee dahinter, drauf zu schauen, wie es eben gelingen konnte und gelingt, einem tief autokratischen Staat eine demokratische Bewegung entstehen zu lassen? Und was waren so Elemente oder Momente oder Faktoren, die zum Erfolg beigetragen haben? Und Erfolg bedeutet einfach, eine ganz breite Gesellschaft hinter eine Idee zu vereinen. Das heißt, wie ist das gelungen? Und gibt es vielleicht da Elemente, die man übertragen kann, auch im kommunalen Kontext hinein und bestenfalls eben auch präventiv anwenden kann in Demokratien, die vielleicht eben jetzt noch nicht auf dem Stand sind, wie jetzt in Serbien?
Ja, was können wir hier von den Protestierenden in Serbien lernen?
Genau, das ist die Frage, mit der wir uns in Freiburg dieses Wochenende auseinandersetzen möchten. Beginnend mit Freitagabend und der Podiumsdiskussion im DGB-Haus um 19 Uhr, wo zu Beginn erstmal die Perspektiven aus Serbien vorgestellt werden und dann im Anschluss auch die Runde zu öffnen fürs Publikum und bestenfalls eben gemeinsam vielleicht herauszufinden, herauszuschälen, was so die Protestformen, die Organisationsstrukturen und Formate sind, die man eben übertragen könnte, auch nach Freiburg. Und dann im Anschluss am Samstag, da wird es einen halbtägigen Workshop geben für Interessierte, um mit den Menschen aus Serbien eben vielleicht die ersten Ideen, Gedanken, die man am Freitagabend schon irgendwie sammeln konnte, die geäußert wurden, die aufzugreifen, dann zu vertiefen und bestenfalls vielleicht eben dieses, was kann man daraus lernen, irgendwie auch festzuhalten, schriftlich oder welcher Form auch immer, um dann eben auch Menschen in Freiburg, die am Wochenende nicht da sind und da teilhaben konnten, daran teilhaben zu lassen.
Macht die Menschen froh und satt, denn nicht nur das Brot alleine macht die Menschen froh und satt. Alle Menschen dieser Erde, alle Menschen groß und klein, alle Menschen dieser Erde, alle wollen glücklich sein. Alle Menschen dieser Erde, alle wollen glücklich sein. Sei ein Freund, dann hast du Freunde, zeig ein Lächeln, das bringt Glück. Du verschenkst ja nie das Lächeln, es kommt stets als Dank zurück. Du verschenkst ja nie das Lächeln, es kommt stets als Dank zurück.
Am gestrigen 19. Februar jährte sich der rassistische Anschlag von Hanau zum 6. Mal. Auch in Freiburg fand eine Kundgebung statt, in vielen anderen Städten wurde der 9 Opfer gedacht. Inzwischen sind es 10 geworden. Im Januar ist der Überlebende Ibrahim Akusch im Alter von 70 Jahren an den Spätfolgen des Anschlags gestorben. Als Kurde war er nach Deutschland geflüchtet. Der Asylantrag seines Bruders war in den 70er Jahren zurückgewiesen worden und 1980 wurde sein Bruder von türkischen Faschisten in der Türkei ermordet. Sein Leben habe aus lauter Schmerz bestanden, sagte Ibrahim Akusch, der aus seiner Pflegebedürftigkeit nach dem Anschlag schwer litt. Nun ist er, wie gesagt, am 10. Januar an den Spätfolgen gestorben. Wir haben bereits vor 2 Jahren, 2024, mit Armin Kurtovic gesprochen. Er ist Vater eines weiteren Opfers des Anschlags von Hanau, Hamza Kurtovic. Das Gespräch hört ihr jetzt. Damals war noch von einem Klageerzwingungsverfahren die Rede, dass Kurtovic und andere Opferangehörige angestrengt hatten. Dieses Verfahren wurde abgelehnt, wie so vieles andere, was die Überlebenden versucht haben. Es laufen aber immer noch Verfahren am Bundesverfassungsgericht und im Zweifelsfall wollen die Menschen von der Initiative 19. Februar auch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ziehen.
Dann begrüße ich jetzt herzlich am Telefon Armin Kurtovic. Hallo.
Hallo.
Mehr als 4 Jahre sind seit dem rassistischen Terroranschlag am 19. Februar in Hanau vergangen und ich kann mir nicht vorstellen, wie schmerzhaft es sein muss, immer wieder mit dem Tod des eigenen Kindes konfrontiert zu werden. Von daher erstmal herzlichen Dank nochmal, dass Sie bereit sind, mit uns zu sprechen. Sie haben ja jahrelang dafür gekämpft, dass offene Fragen im Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags behandelt werden. Es ist zum Beispiel unklar, warum der Täter trotz seiner paranoiden Krankheitsbildes und seiner extremistischen Einstellung legal Waffen besitzen konnte und warum der Polizeinotruf 110 in der Tatnacht nicht erreichbar war. Auch ist nicht geklärt, warum der Notausgang in einer der Bars verschlossen war. Sie sprechen hier aufgrund dieser vielen verschiedenen Faktoren von Staatsversagen und möchten jetzt ein Klageerzwingungsverfahren einleiten. Was möchten Sie damit erreichen?
Also, es geht um Folgendes. Das, was passiert ist, kann niemand rückgängig machen und das erwarte ich auch von niemandem. Aber man muss doch die Schuld eingestehen und aus dem Ganzen Konsequenzen ziehen. Diese ganzen Gespräche unter vier Augen oder hinter verschlossenen Türen bringen niemandem etwas. Niemandem. Und das, was passiert ist, darf nicht passieren. Ich wiederhole es nochmal. Der Täter hätte niemals Waffen bekommen dürfen. Er war ja zwangseingewiesen, zweimal in die Psychiatrie. Man hätte ihm die Waffen entziehen müssen. Er hat ein Ermittlungsverfahren wegen BTM, das sind Drogen, und wegen Brandstiftung gehabt. Er hat die Behörden angeschrieben, er hat alle angeschrieben, die Staatsanwaltschaft in Hanau, den Bundesgeneralanwalt, die Polizei in Hanau, komplettes Programm. Den Verfassungsschutz hat er angeschrieben, den militärischen Abschirmdienst. Er hat eine Webseite gepflegt und hat seine ganzen Fantasien offen gemacht. Man hätte diesen Menschen die Waffen entziehen müssen. Man hat ihm die Waffen gegeben und ihm die Möglichkeit gegeben zu trainieren. Die zweite Sache ist, mit dem Notruf nach dem Untersuchungsausschuss war ja klar, dass alle von dem nicht funktionierenden Notruf wissen. Der Polizeichef, der Polizeipräsident, alle wussten es. Die kleinen Beamten vor Ort, denen glaube ich, dass sie es nicht gewusst haben. Der Notausgang in der Arena Bar, der war seit Jahren verschlossen. Es gibt Zeugenaussagen von ehemaligen Angestellten aus dieser Arena Bar, dass es eine Absprache mit der Polizei gab. Wir haben auch Gutachten, die belegen, dass es manchmal dreimal am Tag in dieser Bar Razzien gab. Das hat ja die Tat oder den Tathergang alles begünstigt. Wissen Sie, ich sage das jetzt mal direkt, die CDU hat ihr Wahlversprechen gebrochen von innerer Sicherheit. Es muss doch geklärt werden und es müssen Konsequenzen folgen. Und ich meine, es ist nicht das erste Mal in diesem Bundesland in Hessen, was passiert ist. Alle paar Wochen machen sie die Zeitung auf, ein Skandal nach dem anderen. Und was ist passiert? Nichts. Sie müssen sich vorstellen, der Täter war rechtsextrem. Und dann kommen rechtsextreme Polizisten zum Einsatz. Ich meine, wo hört das denn auf? Was viele Menschen nicht wissen, die Staatsanwaltschaft ist dem Justizministerium unterstellt und weisungsabhängig. Die sind nicht so frei, wie man denkt. Ich habe auch eine falsche Vorstellung gehabt von allem. Heute bin ich ein bisschen klüger und ich möchte verhindern, dass kein anderer Vater das durchmacht, was ich durchmachen musste.
Sie haben ja auch mal gesagt, wenn Sie einen anderen Nachnamen hätten, dann wären die Ermittlungen ganz anders verlaufen. Und das, Sie haben es ja auch schon gerade angesprochen, wahrscheinlich mit dem Mord an Halit Yozgat in Kassel, wo ein Verfassungsschutzbeamter vor Ort war, als dieser Mord passiert ist. Was wir oft haben, ist diese Täter-Opfer-Umkehr bei rassistischen Morden, die fehlende Unterstützung der Angehörigen, fehlende Informationsweitergabe, sogar Verdächtigungen oder dass den Angehörigen eine Mitschuld gegeben wird, eine schleppende Aufklärung, dann leere Versprechungen von Seiten der Politik. Ein Filmteam um die Regisseurin Mala Reinhardt nannte das 2018 mal den zweiten Anschlag. Würden Sie das auch so bezeichnen?
Die Frau hat es passend formuliert. Ich hätte nicht besser formulieren können. Sie müssen sich vorstellen, am Tatort, am Abend danach, sagen Polizisten dem Vater von Willi Virel Paun, nur zur Erinnerung, das ist der junge Mann, der dem Täter hinterhergefahren ist. 5-mal hat er es versucht, 2-mal hat er sich verwählt, die Polizei anzurufen, die nicht ans Telefon gegangen sind. Da sagen Polizeibeamte dem Vater ins Gesicht, also wir hätten nicht gedacht, dass ein Zigeuner Zivilcourage hat.
Oh Gott.
Wir werden angerufen nach dem Anschlag. Wir sollen keine Blutrache üben, weil Blutrache ist ja verboten in Deutschland. Also das habe ich auch in der Schule gelernt, dazu brauche ich niemanden. Ich schaue jeden Tag auf das Täterhaus. Ich habe einen direkten Blick darauf. Es sind jetzt über 4 Jahre her und die Stadt Hanau hat immer noch nicht hinbekommen, mir eine andere Wohnung zu geben. So viel zum Thema Opferbetreuung. Was der Vater des Täters alles macht, wie er uns beleidigt und was für Schreiben er an die Staatsanwaltschaft schickt, an die Polizei, an alle, mussten wir aus dem Spiegel erfahren. Glauben Sie, jemand ist zu mir gekommen und hat mir gesagt, schauen Sie mal, Sie wohnen hier in der Nähe, wenn er bei Ihnen auftaucht, rufen Sie uns an?
Das soll nicht passieren.
Nein. Ja. Meine Eltern sind 1968 nach Deutschland gekommen. Ich bin 1974 hier geboren. Ich bin deutscher Staatsbürger. Ich kenne nichts anderes. Ich bin hier zur Schule gegangen. Mein Leben ist hier. Nach dem Anschlag schickt man mir den Ausländerbeirat. Einen Migrationsbeauftragten und einen Dolmetscher. Die Frage ist, wie lange bleiben wir Kanaken in diesem Land? Auf der einen Seite möchten wir, dass wir uns integrieren und ist auch gut. Integration hat ja was mit mir persönlich zu tun, dass ich vorankomme im Alltag mit allem. Aber was soll ich mich integrieren? Ich bin doch hier geboren, ich bin hier zur Schule gegangen. Oder muss ich Parteimitglied bei der AfD werden, um zu zeigen, wie deutsch ich bin?
Was Sie beschreiben, das sehen wir auch immer wieder. Auch in Stuttgart, glaube ich, gab es Anfragen von der Polizei über die Familienverhältnisse über mehrere Generationen von mutmaßlichen Täterinnen und Tätern. Die nächste Frage kann ich mir eigentlich sparen, weil Sie haben es gerade schon beschrieben, wie wenig Unterstützung Sie bekommen haben. Es gab eine Soforthilfe, habe ich gelesen, und es wurde ein Denkmal errichtet. Vielleicht können Sie darüber noch was sagen?
Wissen Sie, die Soforthilfe, die kam vom Bund. Das war pro Elternteil 30.000 Euro, ich sage Ihnen das ganz offen. Die Geschwister haben 15.000 bekommen. Dann gab es nochmal einen Opferentschädigungsfonds von 100.000 für die Familien. Also für jede Familie 100.000. Das hört sich viel an. Aber Sie müssen sich mal überlegen, dass keiner von uns mehr arbeitsfähig ist. Ich hatte letztes Jahr 3 Schlaganfälle. Und die kommen nicht aus dem Nichts. Das kommt alles von dem Stress. Nach dem Anschlag waren alle hier. Der ehemalige Landesvater, Volker Bouffier, der Bundespräsident, alle waren hier. Die ehemalige Bundeskanzlerin war hier. Was sie gesagt hat, ihr nehme ich das ab. Den anderen muss ich sagen, im Zweifel ist alles gelogen. Sie müssen sich vorstellen, Volker Bouffier, wir haben ihn mal angesprochen, auch das mit den rechtsextremen Polizisten, die zum Einsatz kamen. Dass Sie es verstehen, von 19 SEK-Beamten, die im Einsatz waren, waren 13 in rechtsextremen Chatgruppen. Das sind 70%. Das sind keine Einzelfälle, das sind 70%. Und wenn Sie wissen wollen, was Sie sich da zugeschrieben haben und gemacht haben, können Sie sich gerne auf der Webseite Frag den Staat angucken. Dann kommt Ihnen alles hoch. Daraufhin sagt unser ehemaliger Landesvater, Volker Bouffier, eine möglicherweise rechtsextreme Gesinnung bei den Polizisten muss ja nicht heißen, dass die ihren Job falsch machen. Das sind Tatsachen, von denen ich rede. Und wissen Sie, es ist ermutigend zu sehen, wie vor ein paar Monaten so viele Menschen auf die Straßen gegangen sind. Gegen rechts.
Also müsste es eigentlich auch eine unabhängige Stelle geben, wo Mensch Beschwerden über die Polizei einreichen kann und die dann auch eben Rechtsextremismus in der Polizei untersucht? Oder was meinen Sie?
Sehen Sie, das ist das Mindeste. was man machen könnte. Und es wäre am besten eine Polizeibehörde oder Ermittlungsbehörde, die nicht mit diesem Bundesland verbandelt ist. Das sollte jemand machen wie das Bundeskriminalamt. Weil die sind nicht weisungsabhängig oder weisungsbefugt oder wie auch immer. Es gibt ein Zitat, das habe ich vor einigen Monaten gelesen. Wenn die Politik den Gerichtssaal betritt, ergreifen Recht und Gerechtigkeit die Flucht aus dem Fenster.
Sie haben den amtierenden hessischen Ministerpräsidenten in Wiesbaden mit Ihrer Familie getroffen, der eine unabhängige Untersuchung versprochen hat. Sie haben gesagt, er hat sein Versprechen gebrochen. Der Tag des Gedenkens wird ja, das haben wir schon oft gesehen, von der Politik sehr gerne instrumentalisiert. Aber was passiert an den anderen 364 Tagen im Jahr? Sie haben gesagt, Sie hatten mehrere Schlaganfälle. Und sind Sie da komplett auf sich allein gestellt? Gibt es einen Unterstützerinnenkreis?
Wissen Sie, Gott sei Dank habe ich noch meine Frau, meine Familie. Die kümmern sich um mich, wir kämpfen zusammen, wir stehen das zusammen durch. Wir waren in Wiesbaden, ich habe dem amtierenden Ministerpräsidenten von Hessen Beweise in die Hand gelegt. Und er war damals Landtagspräsident, Boris Rhein, der ehemalige Innenminister und jetziger Ministerpräsident. Er war der erste Politiker, den ich angerufen habe. Das war im April 2020. Und ich habe ihm damals vom verschlossenen Notausgang erzählt. Ich habe ihm damals von den ganzen Versäumnissen erzählt. Und dann habe ich ihm jetzt die Beweise in die Hand gedrückt. Er hat mir versprochen, es unabhängig untersuchen zu lassen. Und wissen Sie, er hat nicht nur sein Wort mir gegenüber gebrochen, er hat sein Wahlversprechen gebrochen. Weil die innere Sicherheit ist etwas, worauf die CDU aufbaut und mit Wahlkämpfe gewinnt.
Gab es denn je eine Entschuldigung des Innenministeriums?
Nö, die sagen, die haben nichts falsch gemacht. Man hätte es nicht verhindern können. Es kommt ja immer wieder dasselbe. Die sind ja mehr damit beschäftigt, ihren Arsch aus dem Schlamassel zu ziehen, als die Aufklärung zu betreiben. Weil sie können ja nichts reparieren, wenn sie nicht wissen, was kaputt ist. Darauf können wir uns doch einigen. Man muss erst wissen, was kaputt ist, und dann kann man es reparieren. Man sollte auch Mensch genug sein, auch dazu zu stehen. Wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Das ist menschlich, Fehler zu machen. Aber man muss doch verdammt nochmal in der Lage sein, auch diese Fehler einzugestehen. Wissen Sie, vor 2 Wochen gab es eine Sendung beim ZDF, Terra X History. Da ging es über Polizeiversäumnisse. Und dann sagen Polizisten aus, was in Hanau passiert ist. Es sagen Polizisten, dass man sich nicht erklären kann, dass man so versagen kann.
Das klingt nach einem Eingeständnis. Ein Anfang vielleicht?
Ja, aber wissen Sie, es sind keine hessischen Polizisten. Wir haben ja diesen Föderalismus in Deutschland. Und kein anderes Bundesland kann ja in Hessen ermitteln. Die behalten es schön für sich. Und die spielen auf diese Karte, es verjährt. Die Menschen vergessen das. Wissen Sie, heute reden wir darüber. In 2 Tagen, ich rede jetzt mal in der Reportersprache, läuft eine andere Sau durchs Dorf. Und dann reden wieder alle über das andere. Und die Menschen neigen halt dazu zu vergessen. Und wir haben halt diesen Weg eingeschlagen. Das sind wir unserem Sohn schuldig und all den anderen Opfern. Ich bin das auch der Gesellschaft schuldig. Ich bin das allen schuldig. Es ist mein Schicksal, was passiert ist. Aber wir müssen diesen Weg zu Ende gehen. Klagezwingungsverfahren, Bundesverfassungsgericht und dann geht's nach Straßburg. Und in Straßburg werden unabhängige Richter sitzen, die weder mit Deutschland noch mit diesem Land was zu tun haben. Und dann werden sie darüber urteilen. Es kann doch nicht sein, dass im Polizeibericht steht, der Notausgang war abgeschlossen, ein Zeuge sagt am nächsten Tag aus, wir waren gefangen, wir konnten nicht raus, die Tür war abgeschlossen und dann tut keiner was. Das kann doch nicht sein. Was haben die zu verheimlichen?
Ich habe gerade mit dem Integrationsrat in NRW über den erneuten Brandanschlag in Solingen gesprochen und da war die Frage, wie man ein Gedenken an rassistische, an die Opfer rassistischer Anschläge gestalten kann. Was wäre da Ihr Wunsch?
Wissen Sie, wir eiern hier rum seit über 4 Jahren wegen dem Mahnmal. Die Familien waren sich einig, wir haben ein Mahnmal ausgesucht, was nicht so groß ist, also nicht so breit, es geht in die Höhe. Und wir wollten das am Marktplatz haben. Wir haben genau das Mahnmal ausgesucht, was keinen Platz wegnimmt. Der Oberbürgermeister möchte es nicht. Er möchte es irgendwo in der dunklen Ecke haben. Dann kommen immer diese Ausflüchte. Die Stadtgesellschaft ist dagegen. Es gab doch gar keine Befragung der Stadtgesellschaft. Und ein Mahnmal soll ermahnen. Es soll auch Menschen ermahnen, die es nicht sehen wollen.
An einem zentralen Platz am besten.
An einem zentralen Platz. Ja. Und wenn er es nicht auf dem Marktplatz haben will, würde ich es auch ablehnen irgendwo anders. Dann sollen die gar keins machen. Weil es bringt nichts. Es wäre der Sache nicht gerecht. Auf der einen Seite erzählen alle, es war der größte Anschlag in Deutschland, in der Nachkriegszeit. Und der blutigste. Dann sollen die auch alles dafür tun, dass es nicht vergessen wird. Mit diesen ganzen Parolen schauen wir nach vorne, Hanau steht zusammen. Es ist der Sache nicht gerecht. Ist meine Meinung. Vielleicht liege ich auch falsch, aber ich bin nicht der Einzige, der diese Meinung hat.
Sie haben ja eine Spendenkampagne aufgezogen, um das Klageerzwingungsverfahren durchzuführen, weil Gerichtsverfahren kosten erfahrungsgemäß sehr viel Geld und sehr viel Zeit und auch sehr viele Nerven. Wie läuft die?
Ja, wir haben gerade etwas über 52.000 Euro zusammen. Es werden ungefähr 85.000 benötigt oder auch etwas mehr, wir wissen es nicht. Zum Verständnis, in den letzten 4 Jahren haben wir viel Geld ausgegeben. Fast alles, was wir bekommen haben, für die Aufklärung. Und es war doch eigentlich die Aufgabe der Behörden, es aufzuklären. Diese ganzen Reisekosten, diese ganzen Ermittlungsverfahren, das war alles Sache der Polizei und der Ermittlungsbehörden, der Staatsanwaltschaft. Da ist nichts passiert. Sie müssen sich das mal so vorstellen. Wir machen eine Strafanzeige wegen dem Notausgang. Da passiert gar nichts. Dann machen wir die zweite Strafanzeige, benennen 18 Zeugen. Von den 18 Zeugen wurden nur 9 vernommen. Alles, was der Staatsanwalt begründet hat, wurde durch den Untersuchungsausschuss widerlegt. Die Gutachten, die jeder einsehen kann bei Forensic Architecture, die haben über 120.000 Euro gekostet. Das habe ich nicht bezahlt, das war auch eine Spendenkampagne. Aber es kann doch nicht sein, dass man es selbst machen muss. Wir haben einen Zeugen präsentiert, der dabei war, als die Polizei es angeordnet hat, mit dem Notausgang. Wir haben Zeugen präsentiert, die in unmittelbarer Nähe der Arena Bar leben, und die sich die ganzen Razzien angeguckt haben. Und die sagen alle, der Notausgang wurde niemals von der Polizei abgesichert. Natürlich wurde er nicht abgesichert, weil alle wussten, dass er abgeschlossen ist. Glauben Sie, der Staatsanwalt hat irgendwas dafür getan, die Leute zu vernehmen? Nein. Es wurde alles eingestellt. Es wurden gar keine Ermittlungen aufgenommen.
Ja, das ist das Motto der Bundesrepublik. Ich glaube, 1980 beim sogenannten Oktoberfestattentat war das auch ähnlich, dass gewisse Spuren nicht verfolgt wurden bei den Ermittlungen, weil ja nicht sein darf, was nicht sein kann.
Es geht auch aus den Gerichtsbeschlüssen hervor vom Bundesgerichtshof. Da drin steht wegen der Vorgeschichte Deutschlands. Ich rede von der NS-Zeit. Möchte man gewisse Sachen, man möchte denen nicht nachgehen. Mein Sohn hat hier gearbeitet, hat Steuern bezahlt. Wir haben alle einen Steuersatz von 42%. Dann muss ich doch erwarten, dass ich auch für das, was ich einfordere, auch bekomme. Ich habe ja nicht dem Staatsanwalt geschrieben, schauen Sie mal, ich habe gestern Abend was am Himmel gesehen, fliegende Untertassen. Das habe ich nicht gemacht. Wir reden hier von einer Kontinuität. Sie haben es vorhin angesprochen, Halit Yozgat, Kassel. Da sitzt einer drin, der hat nichts gesehen, der hat nichts gehört. Wer soll das denn glauben? Am Ende, und jetzt ist es öffentlich, hat der ehemalige Innenminister und spätere Ministerpräsident Volker Bouffier die Ermittlungen behindert.
Ja, Schuld einzugestehen ist halt nicht jedermanns Sache, wie es scheint.
Ja, aber sehen Sie, genau diese Menschen missbrauchen das System. Eine Demokratie ist was Schönes und was Gutes. Und wir sollten alles dafür tun, auch das aufrechtzuerhalten. Und wenn einer sein Amt missbraucht, sollte man es auch öffentlich sagen. Wieso wurden denn die Akten verschlossen für 120 Jahre?
Das habe ich mich auch gefragt, ja.
Wissen Sie, es sind Fehler passiert und aus dem Fehler muss man Konsequenzen ziehen. Man muss daraus lernen. Und wenn man Akten wegschließt, wird man gar nichts daraus lernen. Dann war alles, was passiert ist, umsonst. Ich werde auch bestraft für alles, was ich mache. Stelle ich das Auto falsch ab, muss ich einen Strafzettel bezahlen. Auch wenn es niemanden stört, es ist Halteverbot. Ich würde die Menschen bitten, die Augen aufzumachen und von der Politik das einzufordern, was die uns versprechen. Auch die daran festzunageln. Wissen Sie, bei den meisten Politikern ist es ja so, was juckt mich heute, was ich gestern gesagt habe. Und die denken, die können alles verdrehen und tun und machen, um Eigenkapital daraus zu schlagen. Aber es ist nicht sachdienlich. Die Politiker sind Volksvertreter. Und die sollen dann auch die Menschen vertreten, die Interessen der Menschen. Und die innere Sicherheit geht uns alle an. Es gibt keinen guten Terror oder gute Gewalt oder so. Sowas gibt es nicht. Wir sind alle Menschen, es gibt Regeln und wir müssen uns daran halten. Sonst würde es ja alles ausarten hier. Es kann doch nicht sein, dass Friedrich Merz im Fernsehen von kleinen Paschas redet. Er redet von kleinen Paschas. Mittlerweile hat er gesagt, er hat mehr Angst vor kleinen Paschas als vor dem Atomkrieg mit Russland. Der schlägt nur politisches Kapital daraus. Er möchte mit aller Gewalt an die Macht kommen. Und wenn er an die Macht kommt, dann gnade uns Gott allen.
Soweit Armin Kurtovic, Vater des in Hanau 2020 ermordeten Hamza Kurtovic. Das Gespräch wurde 2024 geführt.
Alle Menschen dieser Erde, alle Menschen groß und klein, alle Menschen dieser Erde, alle wollen glücklich sein. Alle Menschen dieser Erde, alle wollen glücklich sein. Lern den anderen zu verstehen, ist der Weg dahin auch weit. Doch es lohnt sich schnell zu gehen, nur die Zeit hat immer Zeit. Doch es lohnt sich schnell zu gehen, nur die Zeit hat immer Zeit. Alle Menschen dieser Erde, alle Menschen groß und klein. Alle Menschen dieser Erde, alle wollen glücklich sein. Alle Menschen dieser Erde, alle wollen glücklich sein.
Im Zuge einer Auseinandersetzung in der Nähe einer Veranstaltung an der Politikhochschule Sciences Po in Lyon wurde am 12. Februar der 23-jährige Quentin Derang getötet. Er gehörte Berichten zufolge der rechtsextremen und antisemitischen Action Française an. Er wollte wohl mit anderen Rechten eine Kundgebung des rechtsextremen identitären Frauenkollektivs Nemesis absichern, das gegen die Europaabgeordnete Rima Hassan von La France Insoumise protestiert hatte, die an der Veranstaltung an der Politikhochschule Sciences Po teilnahm. Der Vorfall hat in Frankreich hohe Wellen geschlagen. Am Dienstag und Mittwoch wurden 11 Personen festgenommen, die Verbindung zu einem LFI-Abgeordneten haben sollen und der verbotenen Antifa-Gruppierung Jeune Garde angehören sollen. Am Dienstag fand in der Nationalversammlung eine Schweigeminute für den äußerst rechten Derange statt. Wir haben mit unserem freien Mitarbeiter Luc gesprochen.
Was ist bisher zur Auseinandersetzung bekannt?
Ja, nun, nach ein paar Tagen kommt ein bisschen mehr Licht ins Dunkel dieses düsteren 12. Februar. Ja, die Geschehnisse, ich versuche mal zusammenzufassen, wie du schon sagtest, am Donnerstag vergangener Woche gab es diesen Auftritt von der Rima Hassan, einer Linksparteiabgeordneten im Europaparlament in Lyon. Und gut, vor Ort waren offenbar nicht wahnsinnig viele Einsatzkräfte. Es gibt bei LFI in der Regel, also bei der Linkspartei, einen eigenen Ordnungsdienst. Und am Spätnachmittag gab es dann eben eine Aktion dieser Gruppe Nemesis, die auch einen eigenen Ordnungsdienst offenbar hatten, zu dem auch der Derange gehört haben muss. Gruppe Nemesis vielleicht kurz, das ist so eine verrückte, rechtsradikale Gruppe, Frauengruppe, die, naja, vermeintlich feministische Werte vertritt, aber eben an vor allem islamophobe und antilinke kleine Organisation ist. Die haben da halt ein Transpi irgendwie mitgehabt, Islamo-Gauchiste d'Or, also was so ein bisschen ein Mix ist, den auch die Macronie eingeführt hat. Es gibt sowas wie Islamo-Gauchismus, das sind sozusagen die Leute, die irgendwie links und irgendwie nicht rassistisch genug sind. Anyway, es gab da erste Auseinandersetzung dann bei diesem Institut für Politikwissenschaften, mehr eine Rangelei, sind wohl auch Leute zu Boden gegangen, aber keine schwere Schlägerei. Eine solche hat sich allerdings dann ein paar hundert Meter weiter entwickelt, in der Nähe von einer Unterführung, etwas südlich von dieser Hochschule. Und da zu dem Verlauf gibt es nun halt schon sehr unterschiedliche Versionen. Manche Augenzeugen reden auch von einem bewaffneten Hinterhalt der Nazis oder der Ordnungsgruppe von dieser Nemesis-Crew. So oder so gibt es Bilder von einer heftigen Straßenauseinandersetzung von, ich weiß nicht, 30 bis 40 Menschen, offenbar Antifas und Neofaschisten. Die Nazis flohen dann in eine Seitenstraße und offenbar ist Derange und weitere Beteiligte an dieser rechtsradikalen Gruppierung sind wohl zurückgeblieben und wurden niedergeschlagen und angesichts der Bilder offenbar am Boden mit Tritten und Schlägen traktiert. Und dann hat sich das wohl aufgelöst ein Stück weit. Derange blieb erstmal liegen, hat notärztliche Versorgung abgelehnt und den Erzählungen zufolge ist er dann von einem seiner Kameraden unterstützt worden und noch recht weit gekommen ans andere Ufer also über die Rhône rüber, über die Saône rüber und dann bis zum Quai Fulchiron, wo er zusammengebrochen ist. Das sind über einen Kilometer und er muss mit schweren Verletzungen es wohl versucht haben, auch der Erzählung dieser Zeugen zufolge nach Hause zu kommen. Und sein Tod wurde dann am Samstagmittag festgestellt. Also er ist im Prinzip nicht mehr zu retten gewesen. Und wie du schon sagtest, genau Anfang der Woche gab es nun 11 Festnahmen irgendwie in der linken Szene. Ich meine, derzeit sind 9 Menschen in Gewahrsam, ist die letzte Zahl, die ich gehört habe. Und das betrifft eben auch Angehörige der 2025 verbotenen Antifa-Gruppe Jeune Garde und parlamentarische Mitarbeiter der Linkspartei LFI, Medienberichten zufolge. Und nun werden ja allerschwerste Anschuldigungen erhoben. Die Auseinandersetzung sei von einer kriminellen Vereinigung geführt worden und es sei ein gemeinschaftlicher Mord begangen worden. Die Stimmung ist natürlich jetzt wahnsinnig aufgeheizt und das nimmt auch im laufenden Wahlkampf den ganzen Raum ein. Und ja, das Feindbild Antifa ist auf jeden Fall gerade in Frankreich gut leicht zu verwenden und wird viel verwendet.
Ein paar Worte mehr noch dazu, in welchen Zusammenhängen jetzt der getötete Quentin Derange unterwegs war?
Der Cantin de Ronc ist, ja, wie gesagt, gehört er zur identitären Szene. Das ist zum Teil noch aufzuklären, in welchen Zusammenhängen der sich insgesamt bewegt hat. Erstmal war die Rede von einem völlig pazifistischen christlichen Studenten. Das ist zumindest die Erzählung, die dann, naja, von seinem Umfeld kam. Schnell stellt sich der doch wirklich heraus, dass die Überzeugung und sein Engagement deutlich weiter ging, nämlich dass er eben Teil der neofaschistischen identitären Bewegung ist und Teil der Gruppe Les Salobrog Bourgoin, eine Gruppe, die in der Nähe von, also in der Rhone-Region auch ihr Unwesen treibt. Es gibt wohl Verbindungen dieser Allobrogoin zu faschistischen Gruppen in der Region, und zwar Audace Lyon, was im Prinzip eine Nachfolgeorganisation ist vom Bastion Social, der verboten wurde. Es gibt auch Verbindungen zu Bayard Grenoble und eben zu den Hooligans von Bourgoin Defenders. Genau, die haben damals und eben er auch wohl zu den rassistischen Auseinandersetzungen in Romans-sur-Isère mobilisiert. Und nachweislich waren sie letztes Jahr eben als organisierte rechtsradikale Gruppe auch beim Aufmarsch in Paris, beim Comité du 9 Mai. Ich weiß nicht, ob ich das detaillieren muss. Jedenfalls ein jährlicher faschistischer Aufmarsch, auch in Gedenken an einen 94 verstorbenen Faschisten auf der Flucht vor der Polizei, als er dagegen demonstrieren wollte, dass Frankreich von den Nazis befreit wurde. Das war der Gegenstand der Demo 94 damals. Jedenfalls auch so eine Märtyrergeschichte, an der eben der de Ronc auch letztes Jahr teilgenommen hat. Er war außerdem bekennender katholischer Fundamentalist und ja, war sehr gut vernetzt mit den revolutionären Nationalisten und offenbar auch sehr unternehmungslustig und unterwegs. Und er war eben offenbar auch laut Aussage der Nemesis Gruppe ein Teil deren Sicherheitsdienstes bei der Aktion gegen eben Rima Hassan.
Jetzt gibt es ja in Lyon in den letzten Jahren immer wieder Nazi-Aktivitäten. Mhm. Was kannst du dazu zur politischen Situation in Lyon sagen?
Nun, Lyon, also das liegt ja im Südosten, Riesenmetropole. Das ist seit Jahren eine Hochburg der Auseinandersetzung, für viele auch die Hauptstadt neofaschistischer Organisierung. Das hat auch, kann man auch geschichtlich so eigentlich belegen. Also die PPF, die faschistische französische Partei der 30er Jahre, wurde dort gegründet. Dann in der Nachkriegszeit Grace, der Think Tank, wurde 68 als ethnonationalistischer so Think Tank dort aufgebaut in Lyon. Ordre Nouveau, nach italienischem Vorbild, ist in den 70er Jahren in Lyon entstanden und ist eben auch demnach irgendwo eine Hochburg von rechten Denkern. Es gibt ja leider auch faschistische Denker und ja, das legt, also Studien legen nahe, dass jetzt die letzten 30 Jahre bis in die 2010er mindestens 86 schwere Straftaten von Rechtsradikalen in und um Lyon begangen worden sind. Und in den letzten 15 Jahren hat sich das nochmal verdichtet. Ein großer Aspekt aktuell und in den letzten Jahrzehnten waren immer die Fußball-Hooligans, unter anderem die Gruppe Metzer und die Gruppe Southside Lyon, also SSL. Genau, was dann halt mit Fanrivalitäten zu Saint-Étienne etc. auch teilweise in krassen, gewaltsamen Auseinandersetzungen mündete, was die so trieben am Wochenende und auch unter der Woche. Laut den Geheimdiensten ist in Lyon ein totaler Hotspot, also das ganze Spektrum existiert dort eben von diesen historischen genannten Strukturen bis über die Hooligans hin zu den ganzen Neonazi-Organisationen, Génération Identitaire, eben Groupe Union Défense, auch das studentische Spektrum war relevant dort. Wie gesagt, Bastion Social verboten, Les Remparts verboten, Lyon Populaire verboten, da wird schon ein bisschen was gemacht, aber es ist halt nicht effektiv und in Lyon existieren weiter Vereinshäuser, Kneipen und alle möglichen Formen von Neonazi-Organisierungen. Eben, wie gesagt, die Uni, also es gibt die offene Nazi, es gibt die Tradition, es gibt Identitäre, Nemesis, Action Française ist wahnsinnig stark, Rassemblement National, also Front National ist wahnsinnig stark und gut 2010er Jahre, die Kneipe Traboule gibt es seither, das ist quasi ein 15 Jahre existierender Nazi-Infoladen mit Kneipe mitten in der Altstadt und ja, gleichzeitig muss man auch beobachten, dass diese Auseinandersetzungen auf der Straße weiter zunehmen, auch Linke es dort sehr, sehr schwer haben. Kurze Erinnerung, so vor in den 2005er Jahren, damals waren Proteste gegen Gendreck-Kongress in Lyon, zu dem parallel auch ein Front National-Meeting stattfand. Und das damals als linkes Zentrum geltende Squad La Friche ist in dem gleichen Jahr aus ungeklärten Gründen abgebrannt, wo eben der Gegenprotest organisiert wurde. Also ganz zentrale Orte auch der linken Bewegung und so werden dort im Zweifel angegriffen. Diese Aktion ist nicht geklärt worden, aber eben die Linken gehen davon aus, das ist auch ein Teil dieser Auseinandersetzung, die jetzt seit 15 Jahren richtig an Fahrt gewonnen hat nochmal. Und man muss auch nochmal auf dieses ganze intellektuelle Spektrum kommen. Leider, Marion Maréchal Le Pen hat es geschafft, 2018 dort eine Hochschule zu gründen. Also in Lyon gibt es das ISSEP, heißt das, Institut des Sciences Sociales, Économiques et Politiques, also eine private Hochschule, die halt als Kaderschmiede auch fungiert. Somit ist Lyon schon de facto auch ein Stück weit eine faschistische Hochburg, leider. Und eben aber dadurch auch eine Hochburg der Auseinandersetzung. Gleiche Zeit 2018, 2019 haben wir es bei den Gilets Jaunes-Protesten gesehen. Da hat es teilweise ja total geknallt. Das war eine sehr diffuse soziale Bewegung, wo dann eben in Lyon auch das richtig geknallt hat zwischen linken und rechten Angehörigen dieser Strömung. Immer wieder Gewalt auf den Straßen. Und ja, die logische Konsequenz ist dann schrecklicherweise, dass dabei dann irgendwann Leute sterben.
Ich hatte es vorhin gesagt, es gab jetzt in der Nationalversammlung eine Gedenkminute für den getöteten Derong, obwohl sich dieser, wie du jetzt dargestellt hast, in äußerst rechten Kreisen bewegt hat. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, wie jetzt die medialen und politischen Reaktionen ausfallen. Man muss ja vielleicht auch sagen, dass es in Frankreich auch in den letzten Jahren durchaus Morde gegeben hat. Ich glaube, auch rassistische Morde gegeben hat, die deutlich weniger auch für Aufmerksamkeit gesorgt haben.
Ja, das Ganze ist in vielerlei Hinsicht natürlich eine Bombe, also was die mediale Resonanz betrifft und auch die aktuelle Situation im Wahlkampf. So in einem Monat gerade mal sind eben Europa- und Kommunalwahlen und natürlich alles, was Spektakel und Gewalt und Eskalation und Zuspitzung, Polarisierung dieser Auseinandersetzung zwischen Rechtsradikalen und Linksradikalen ist, das macht ganz viel Lärm, das ist auch total gefährlich. Klar, Schweigeminute hast du erwähnt. Das ist schon so, dass wir die Zentristen, die Macronie, das ganze rechtsliberale Spektrum, die sind ja auch ein bisschen abhängig vom Front National die ganze Zeit. Und hier wird jetzt eine nationale Einheit beschworen, die schon heikel ist. Und wie du richtig sagst, Nantes Revolté listet mindestens 11 rassistische Morde in den letzten 3 Jahren in Frankreich. Und da muss man natürlich noch hinzuzählen, was es für Polizeimorde gab, die nicht selten rassistisch und klassistisch motiviert waren. Das ist natürlich eine viel, viel höhere Anzahl an, was man jetzt mitbekommen würde von einem Nazi, der in einer Straßenschlägerei drauf geht. Das ist eine totale Asymmetrie, das kriegt nicht ansatzweise so viel Aufmerksamkeit, das ist ganz klar. Und jetzt medial ist halt klar, wird so gesagt, die Antifa tötet, ne? Die Ultralinke, auch sogar der Justizminister Damanin, das ist für die auch sehr, sehr viel schneller klar gewesen als für alle anderen. Das hat nur wenige Stunden gedauert, um klar zu haben, LFI ist verantwortlich, die Jeanne Garde war es. Also da wird auch den Ermittlungen ganz schön was vorweggenommen an Erkenntnis offenbar in dieser Makronie. Klar, es gibt glücklicherweise auch kritische Berichte. Also es wird versucht auszudifferenzieren, aufzuklären, was da wirklich passiert ist. Jetzt artet das Ganze möglicherweise in ein paar Tagen aus. Und es wird natürlich massiv hochgekocht. Vor 3 Tagen warf ein ehemaliger Front National-Kandidat in Châteauroux 4 Handgranaten auf Einsatzkräfte und lieferte sich dort ein Feuergefecht. Und das ist gerade keine Randnotiz wert. Also da gibt es schon unterschiedliche Maße, mit denen da herangegangen wird. Und natürlich der Tod von diesem Neonazi Derong ist jetzt die Schlagzeile Nummer 1 und wird auch in den nächsten Wochen nicht so schnell da verdrängt werden. Das hängt natürlich davon ab, wie die Auseinandersetzung jetzt in den nächsten Tagen auch verläuft. Wie gesagt, jetzt jetzt sind erstmal ist die Antifa, es gab einen Schlag gegen die Antifa, es wurden die Linken werden jetzt zur Rechenschaft gezogen, und eigentlich war der Deronc ein recht harmloser katholischer Jugendlicher, der so ein bisschen in der Orientierung noch steckte. So lässt sich das leider vielseits boshaft darstellen, und naja, ganz so einfach ist es ja offensichtlich nicht.
Du hast jetzt auch schon einiges dazu gesagt. Was befürchtest du, wird der Fall für Konsequenzen haben?
Naja, politisch jetzt erstmal die Wahlen. Das wird natürlich sauschwer für LFI, irgendwie da den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Die Jeanne Garde, wie du schon sagtest, ist eng mit denen assoziiert. Also Jeanne Garde Antifa-Gruppe wurde 2025 verboten, auch in Frankreich. Sagt auch, dass sie nicht mehr aktiv sind. Aber jetzt werden halt diese Verbindungen klar irgendwie unterstrichen. Der Raphael Arnaud, der eine Abgeordnete, dessen Mitarbeiter ja festgenommen wurde, ist Mitgründer der Jeanne Garde. Ja, das weiß ich nicht, ist total schwer so zu beurteilen. Es gibt halt viele Berichte, viele verschiedene und widersprüchliche Zeugenaussagen zu diesen Vorkommnissen. Ganz, ganz viel Bildmaterial. Sieht alles total furchterregend aus, aber wer jetzt was, das ist ganz, ganz, ganz schön schwer zu ermitteln. Aber es ist auf jeden Fall richtig Wasser auf die Mühlen der Rechtsradikalen über diesen medialen Diskurs. Es gab auch es wird erstmal im Alltag hier, es ist einfach ganz schön angespannt. Also die faschistische Gewalt auf der Straße nimmt weiterhin zu. Es ist nicht so, dass es die nicht vor ein paar Wochen schon gab. Auch gerade hier in der Region, in Lothringen, in Metz, in Nancy gibt es immer wieder genau solche Hinterhalte, gibt es Angriffe auf Linke und vermeintliche Linke an den Hochschulen und so. Das ist ja schon eine Gewalt auf der Straße, die präsent ist, aber das könnte sich natürlich jetzt noch steigern. Es gab Angriffe auf zahllose Linksparteibüros in den letzten Tagen, Angriffe auf Gewerkschaftsbüros, auf linke Vereine aller Couleur und körperliche Übergriffe schon, Mobilisierung in verschiedenen Städten und in Lyon noch besonders auch Gewerkschaftsbüros. Die Plume Noire und La Griffe, also zwei linke Läden, wurden wieder angegriffen. Und ja, ist auch ein bisschen die Frage, was die ganzen Verbote, die es ja auch gegen Nazi-Gruppen etwa in Lyon gab, gebracht haben. Also Güte und Bastion Social, diese Strukturen existieren ja weiter. Es ist ja nicht so diese verwaltungsrechtliche Herangehensweise. Das ist, glaube ich, dann in der Effektiv sehr zweifelhaft, wenn sich nicht irgendwie die Justiz auf die Fahne schreibt, wir wollen real nationalsozialistische Ideologie bekämpfen und deswegen müssen wir die Orte platt machen, nicht weil sie irgendwie ihre Wasserrechnung nicht bezahlt haben. Das ist die Herangehensweise bisher halt einfach sehr halbherzig. Das betrifft auch nicht nur Lyon, auch nicht nur Frankreich, sondern viele weitere Staaten in Europa. Ja, und für Lyon, das Ganze fällt überhaupt nicht vom Himmel. Es ist einfach eine Eskalation, die seit Jahren schwelt. Und irgendwie ist es leider eine logische Entwicklung, was da gerade erfolgt. Und ja, die Verantwortlichen für diese Gemengelage, die werden noch Geschichtsbücher füllen. Jetzt Samstag ist großer Aufmarsch, der ist angemeldet von Aliette Espieux, also eine prominente Abtreibungsgegnerin, so Pro-Life-Spektrum, also das ist halt auch was wie am 9. Mai in Paris der Aufmarsch, könnte so ein Großaufmarsch entstehen in Lyon jetzt, wo auch verschiedene rechtsradikale Spektren einfach sich die Hand reichen. Nämlich die katholischen konservativen Abtreibungsgegner mit den Neonazis und Skinheads aus dem Umland. Schon eher eine richtig gefährliche Mischung, so wie ich das gerade betrachte. Und ja, die Herausforderungen für den antifaschistischen Widerstand, die nehmen gerade täglich zu.
Das sagt unser freier Mitarbeiter Luc. Wir haben mit ihm gesprochen anlässlich der Entwicklung rund um die Tötung des 23-jährigen Neofaschisten Quentin Deronc in Lyon.
Soweit unser Korrespondent in Frankreich, Luc, zu den Reaktionen auf den Tod eines Neonazis in Lyon. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 20. Februar 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.